Eine Komposition von Sergei Prokofjew in, sagen wir, ungewohnter Aufführungspraxis haben wir gehört. The Enemy, God and the Dance of the Dark Spirits aus der Sicilian Suite, hier gespielt vom San Francisco Symphony zusammen mit der Band Metallica. Warum wir so eine Kombi spielen in unserer SWR-Kultur-Tiefsee-Matinee? Ich verrat's Ihnen. Die Heavy-Metal-Band Metallica ist die Lieblingskapelle von Torben Riehl. Er ist Tiefsee-Experte beim Senckenberg-Institut in Frankfurt und hat eine unbekannte Krebsart aus dem nördlichen Pazifik entdeckt und nach der Heavy-Metal-Band Metallica benannt. Und so heißt der kleine Krebs jetzt Macrostylis metallicola. Guten Morgen, Torben Riehl.
Ja, schönen guten Morgen. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass Sie da sind. Sie sind ja lustig drauf. Da hat der Krebs aber Glück, dass Sie nicht auf die Kastelruther Spatzen stehen. Ist man da vollständig frei in der Namensgebung?
Ja, es ist ja Geschmackssache, nicht, auf welche Musik man steht. Aber man hätte wahrscheinlich mit den Kastelruther Spatzen auch nicht so viel Medienecho bekommen.
Okay, das war auch schon die Idee dahinter.
Genau, also man darf tatsächlich relativ frei den Namen wählen. Zumindest den zweiten Teil des Artnamens. Also ein Artname besteht aus 4 Teilen. Der erste ist eine Einordnung in die Verwandtschaft. Macrostylis gibt es also ganz viele Arten. Der zweite Teil, Metallicola, das ist der, wo man frei sein kann. Da gibt es ein paar grammatikalische Regeln quasi, an die man sich halten muss. Aber ansonsten hat man sehr viel Freiheit.
Macrostylis metallicola lebt in der Tiefsee zwischen Mexiko und Hawaii in 4.000 bis 5.000 Meter Tiefe. Er ist wurmartig, nur 6 mm groß. Wie haben Sie den entdeckt?
Es haben damals in der Gegend Studien stattgefunden zur Risikobewertung von Tiefseebergbau. Und bei diesen Studien wurden zahlreiche neue Arten entdeckt, unter anderem eben auch diese eine Art.
Jetzt möchte ich nicht unhöflich sein, aber 6 mm wurmartig, das klingt ja nicht so dolle. Oder liegt der Clou dann daran, dass es ein Wesen überhaupt schafft, in diesen Tiefen zu überleben?
Es leben in der Tiefsee sehr, sehr viele Organismen, sehr viele Arten. Die meisten davon kennen wir noch überhaupt nicht. Jedes Leben ist schützenswert. Es hängt alles miteinander zusammen. Deswegen als Meeres- und Tiefseeforscher halte ich es für sehr, sehr wichtig, jede Lebensform zu schützen, um mögliche Auswirkungen von menschlichen Maßnahmen wie Tiefseebergbau überhaupt vorhersagen zu können.
Mit Ihrem Metallica-Krebs, mit diesem Namen, wollten Sie auf das Thema Tiefsee aufmerksam machen, Medienecho bekommen und natürlich auch auf das Thema Müll. Das ist vor allem Plastikmüll, aber auch Atommüll. Wie beeinflusst unser Müll das Leben in der Tiefsee?
Also es gibt vielerlei Einflüsse auf das Ökosystem Tiefsee, obwohl es so weit weg scheint, aber Klimawandel wirkt sich darauf aus. Ne? Es gibt Versauerung der Meere, es gibt Sauerstoffzehrung, ja, und einen Mangel. Es gibt die Vermüllung bis in die tiefsten Gräben der Tiefsee. Wir haben schon Mikroplastik in den Geweben von Krebsen, von Tiefseegräben gefunden, also aus 7, 8, 9, 10 Kilometer Wassertiefe. Die sind ja auch chemisch aktiv, also es werden Substanzen, die unter Umständen auch biologisch wirksam, als zum Beispiel hormonell oder ähnlich wie Hormone wirksam sein können, freigesetzt von diesen Kunststoffen. Und das kann zum Beispiel eine Auswirkung auf die Reproduktionsfähigkeit der Organismen haben.
In der Tiefsee wird einerseits das versenkt, was der Mensch oben nicht gebrauchen kann. Und andererseits, Sie haben es vorhin angedeutet, befinden sich am Meeresboden begehrte Rohstoffe. Viele Staaten würden die gerne abbauen. Bislang geschieht das noch nicht in so großem Maßstab. Wenn das geschehe in größerem Maßstab, der Tiefseebergbau, was würde das für das Ökosystem bedeuten?
Ja, also es gibt 3 Formen von Tiefseebergbau und der größte und wahrscheinlich einflussreichste wäre dann dieser Manganknollenbergbau, um den es auch bei Macrostylis metallicola geht. Die Manganknollen liegen dort auf riesengroßen Flächen, die sind so groß wie das Bundesland Bayern oder vielleicht Niedersachsen. Das sind im Prinzip ähnlich wie Steine, die Kindskopf groß sind, die liegen dort einer neben dem anderen am Meeresboden und bilden in sich einen Lebensraum. Es gibt Organismen, die nur darauf leben oder nur da dran oder da drin. Macrostylis metallicola sollte so eine Art Botschafter werden, ja, für die vielen, vielen Arten, die dort leben, die nur dort leben, deren Lebensraum mit dem Bergbau komplett verschwinden würde. Dementsprechend auch die Organismen würden großräumig verloren gehen. Wir wissen nicht, was dort lebt, wir wissen nicht, wie es verbreitet ist und welche Fähigkeit es hätte, sich zu erholen oder woanders zu überleben in einem Refugium. Aber die Manganknollen selber, die wachsen nicht von heute auf morgen nach. Die brauchen Millionen von Jahren, um zu entstehen. Und das ist also kein nachhaltiger Ressourcenabbau.
Die Tiefsee ist ja derartig unbekannt, dass man gar nicht weiß, was durch den Rohstoffabbau genau alles zerstört wird. Es ist ja auch ein großes Unbekanntes, was die Befürworter für den Tiefseebergbau natürlich nutzen und sagen, der Abbau seltener Erden hat weniger Folgen als an Land. Keine Wälder müssen gerodet werden, keine Proteste von Anwohnern. Was entgegnen Sie denen?
Ja, das ist also blanker Populismus. Das setzt einfach das Unwissen voraus, welche Zusammenhänge insgesamt auf unserer Erde bestehen. Ja, die Tiefsee scheint weit weg und nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn muss man sich darum nicht kümmern, so scheint es. Aber de facto ist es nicht so. Wir als Menschheit haben viele, viele Vorteile durch das Ökosystem, wie es aktuell funktioniert. Ja, die Tiefsee speichert zum Beispiel CO2, puffert damit Klimawandel ab, speichert Temperatur, wieder Klimawandelpuffer. Es werden dort Nährstoffe recycelt. Vieles, was an der Oberfläche passiert, ja, also Primärproduktion, Photosynthese und dann wird gefressen, da fällt vieles an Abfallprodukten vermeintlichen runter in die Tiefsee und wird dort recycelt, die Nährstoffe freigesetzt und über Meeresströmung wieder an die Oberfläche zurückgebracht, wo große Fischbestände genau davon profitieren und von uns abgefischt werden. Ja, das sind also nur jetzt ein paar Beispiele dafür, wie die Tiefsee mit uns direkt in Verbindung steht. Dementsprechend können wir sie nicht einfach ignorieren.
Sie selbst, das ist Ihre Lebensaufgabe, versuchen mehr über die Tiefsee herauszufinden. Das ist auch ein Rennen gegen die Zeit, oder? Weil je mehr Sie jetzt entdecken, umso mehr kann dann auch als schützenswert erkannt und bestimmt werden.
Ganz genau. Deswegen haben wir uns bei der letzten Sitzung der Internationalen Meeresbodenbehörde in Kingston, Jamaika, für ein Moratorium ausgesprochen beim Tiefseebergbau, zu warten, bis wir bessere Daten haben. Das jetzt zu machen, ist einfach ein viel zu großes Risiko, dass da etwas außer Kontrolle gerät, was wir hinterher nicht mehr korrigieren können.
Man kann also im Grunde genommen zusammenfassen, jeder Tiefseekrebs, den Sie weiterhin entdecken, ist dann auch wiederum ein Argument für den Umweltschutz.
Ja, das ist aber nur der Anfang, nicht? Diese Arten zu entdecken und zu beschreiben, was wir bei uns beim Senckenberg sehr, sehr intensiv vorantreiben wollen und auch machen, das ist der Startpunkt. Basierend auf den Namen, die diese Arten dann haben, können wir eben nicht nur forschen und die Arten besser verstehen, ihre Rolle im Ökosystem, sondern wir können auch Dinge tun, wie ihr Aussterberisiko zu bewerten über die internationale rote Liste der bedrohten Arten. Tatsächlich ist das zum Beispiel ein Werkzeug, was auch von Ländern wie China zum Beispiel respektiert wird, zumindest nach unserer Beobachtung. Es gab bereits Fälle, wo auch Tiefseebergbau von Chinas Seite geplant war, wo wir eine Art als kritisch bedroht auf die rote Liste genommen hat von einem möglichen Bergbaugebiet. Und das hat dazu geführt, dass dort der wirtschaftliche Druck nachgelassen hat. Mhm. Also wir können was verändern.
Ja. Wie viele Kandidaten haben Sie noch für neue Namen? Ich stelle mir vor, die sind dann in so Gläsern im Regal und warten darauf, dass sie von Ihnen neuen Namen kriegen?
Das ist ganz genau so. Also tatsächlich viele im Kühlschrank oder im Gefrierschrank, weil wir die DNA auch untersuchen wollen. Und das ist, je kühler, desto besser. Ich kann die Zahl nicht nennen. Wir haben Hunderte, wenn nicht Tausende von unbeschriebenen Arten schon bei uns im Museum liegen. Dafür haben wir unsere Sammlung, dafür arbeiten wir jeden Tag, um diese Biodiversität besser kennenzulernen, besser zu verstehen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Und wie lange muss so ein Tierchen auf einen neuen Namen warten?
Leider im Durchschnitt viel zu lang. Also mitunter Jahrzehnte. Das kommt immer darauf an, wie sehr man sich dieser Wissenschaft der Artbeschreibung, der Taxonomie widmen kann. Für viele Tiergruppen gibt es weltweit eine Handvoll maximal Experten, die überhaupt in der Lage sind, die zu beschreiben und die kommen dort einfach nicht hinterher. Es gibt eigentlich keiner, der sich Taxonom nennt, der das hauptberuflich macht. Aber genau aus diesem Grund haben wir bei uns die Senckenberg Ocean Species Alliance gegründet, ein internationales Netzwerk von Spezialisten und bei uns im Senckenberg in Frankfurt das erste Service-Labor, was Taxonomen hilft, Arten schneller zu beschreiben.
Ach, wie toll, eine Service-Hotline sozusagen, der muss man schon vorbeikommen, nehme ich mal an.
Es geht beides, man kann auch das Material einfach zu uns schicken.
Okay, und zum Schluss, wissen Sie, wie Metallica es findet, dass Sie Namenspaten für Ihren 6 mm Tiefseekrebs sind?
Ja, super, die waren sehr kooperativ. Ich habe leider nicht selber persönlich mit Ihnen gesprochen, aber mit Ihrem Management. Und die haben gleichzeitig mit der Publikation unserer Art das in den sozialen Medien verbreitet und die waren sehr begeistert.
Super, sollen Sie noch einen Song schreiben?
Am besten.
Herr Riehl, danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Mögen noch viele Meerestiere lustige Namen von Ihnen bekommen, denn nur was man kennt, das kann man auch schützen. Der Tiefseeforscher Torben Riehl vom Senckenberg-Institut hat uns vom Leben in den tiefsten Tiefen erzählt. Unergründlich die Tiefsee. Die Matinee in SWR Kultur.